Ja, ihr Lieben, anscheinend haben wir in der letzten Zeit die Zeit der großen Proteste. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Überall wird gestreikt und protestiert. Im Moment wird im öffentlichen Dienst immer mal wieder gestreikt und wir müssen manchmal dann wirklich gucken, na, fährt auch morgen eine Straßenbahn? Und wenn nicht, ist der Verkehr umso voller und man muss früh aus dem Haus gehen. Man hat schon angedroht, eventuell Montag kann es sogar sein, dass mancher Tunnel gesperrt wird. Ich bin mal sehr gespannt, wie das alles so weitergeht. Also im Moment wird sehr viel gestreikt. Zeitgleich zu der Sperrung hier vielleicht kleben sich irgendwo irgendwelche Klimaaktivisten auf der Straße fest und auch da geht nichts mehr. Es gibt die Freitagsdemos, es gab die Montagsspaziergänge. In Frankreich wird im Moment gestreikt, weil möglicherweise die, ja, also ziemlich sicher, die Rentenzeit oder der Eintritt ins Rentenalter erhöht wird auf 64. Oh. Wäre das was? Für mich? Also, nun, 67 steht bei mir dran. Also, ich bin mal gespannt, wie das wird. Gut, dass ich kein Dachdecker bin. Überall gibt es Kundgebungen, Demonstrationen und manchmal dann auch natürlich Gegendemonstrationen. Das sehen wir auch. Manchmal kommen so wirklich zwei Gruppen, begegnen sich und das sind die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Gruppen, wie zwei Pole kommen sie so aufeinander zu und müssen manchmal meistens durch Polizei voneinander ferngehalten werden. In dem Bibelabschnitt, den ich für heute rausgesucht habe, da begegnen sich auch zwei Gruppen. Vielleicht werdet ihr das merken. Auf der einen Seite ist dort Jesus mit seinen Jüngern und seinen Anhängern. Vielleicht können wir schon das erste Bild mal zeigen. Und auf der anderen Seite ist da auch eine Menschenmenge. Also zwei Menschenmengen begegnen sich hier. Auf der einen Seite ein Leichenzug, das ist die falsche Präsentation. Ich habe dir eine andere geschickt gestern, glaube ich. Das war die vom letzten Mal. Ja, wenn sie nicht funktioniert, ist es auch egal. Du kannst ja noch mal gucken, ob du sie findest. Sonst erzähle ich einfach weiter. Also zwei Menschenmengen begegnen sich. Auf der einen Seite Jesus und seine Jünger. Man kann vielleicht sagen, ein Marsch für das Leben, da kommen nämlich noch mehr Leute, sind da so mit drumrum. Und auf der anderen Seite ein Trauermarsch. Menschen bringen einen Toten zum Grab. Vielleicht kennt ihr solche Bilder, auch von Trauermärschen oder Trauerzügen, sagt man ja eher. Und hier begegnen sich in unserem Bibelabschnitt zwei Menschengruppen, zwei Züge, zwei Märsche im Grunde, man kann vielleicht sogar fast sagen, zwei Demonstrationen. Und der Bibeltext, den ich heute mit euch lesen möchte, der ist überschrieben mit Jesus erweckt einen Toten zum Leben. Heute gibt es vielleicht keine Präsentation, ist egal, müsst ihr mir halt zuhören. Und jetzt passt auf beim Bibeltext. Da heißt es in Lukas 7, die Verse 11 bis 17, und vielleicht seht ihr oder bemerkt ihr diese beiden Menschenzüge, da heißt es, kurz darauf kam Jesus in die Stadt Nain, gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand drauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihren Sohn zurück. Alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott. Gott hat uns einen großen Propheten geschickt, sagten sie. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich im ganzen Land und in den angrenzenden Gebieten. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr diesen Kontrast gemerkt oder bemerkt, diesen Unterschied dieser beiden Menschengruppen. Auf der einen Seite ja dieser Trauerzug, Menschen, die einen jungen Mann zu Grabe tragen. Die ganze Stadt war angerührt von diesem Ereignis, etwas Bewegendes, etwas ja zutiefst traurig machendes. Und Menschen nahmen Anteil und sind mit der Trauerfamilie bzw. mit dieser Witwe und dem Sarg oder mit der Bahre, ja, sind in die Stadt marschiert oder durch die Stadt. Und dann auf der anderen Seite Jesus und seine Jünger und eine große Menschenmenge. Im wahrsten Sinne des Wortes, es ist ja ein stehender Begriff heute, ein Marsch für das Leben. Ein Trauerzug auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht dieser Marsch für das Leben. Ne, da ist, wird im wahrsten Sinne des Wortes ja noch einmal Leben gebracht. Da wird einem jungen Menschen noch einmal Lebenszeit gewährt und einer alleinstehenden Witwe, ja, wird das wiedergegeben, was sie noch hatte, ihr einziger Sohn. Ist ja spannend. Hier haben wir eine Erzählung oder einen Bericht von einer Totenauferweckung. Ich sag mal so, das kommt ja nicht so oft vor, oder? Ich weiß nicht, wie oft ihr sowas schon erlebt habt, also es kommt nicht oft vor und nehme das mal vorweg, es kommt auch in der Bibel nicht so häufig vor. Es ist eher die Ausnahme. Und wenn, sind das ganz spezielle Texte und manchmal sind nur ganz ein paar Jünger, ein auserwählter Jüngerkreis dabei, bei so einer großen Offenbarung, bei so einer großen Demonstration, sage ich mal, die Jesus hier auch macht. Und Demonstration heißt ja nicht unbedingt, dass da gestreikt wird. Eine Demonstration ist ja auch etwas anderes. Also ich hatte einen lustigen Chemielehrer früher, der hat immer gesagt, ihr Lieben, ich möchte euch das mal an einem Experiment demonstrieren. Und dann setzte er sich eine Schutzbrille auf, tröpfelte etwas auf ein Pulver und ging in Deckung. Und mit einmal macht das fupp. Und dann war es demonstriert. Ja, das waren manchmal so solche Experimente, dass wir mal den Klassenraum räumen mussten, weil das so in die Luft geflogen ist. Einmal hat er auch mit einem Thermometer etwas umgerührt. Man hat gesehen, klack, oh, ist zerbrochen, oh, ist ja Quecksilber drin. Ich glaube, wir müssen den Raum verlassen. Ja, also das kam da öfter vor. Aber er demonstrierte das gerne. Und so glaube ich, dass Jesus hier auch etwas demonstriert. Es ist eine Demonstration. Wir werden noch mal sehen, was dahinter steckt. Aber zunächst, ja, sage ich mal, ist das hier eine Totenauferweckung. Das ist ja auch etwas, ja, was nicht so in unserem Erfahrungshorizont ist, muss man ganz ehrlich sagen. Sondern wenn jemand stirbt, dann ist es für uns eigentlich vorbei mit ihm. Und es reißt ein großes Loch auch in unser Leben. Das hat was Endgültiges. Wir kennen das höchstens noch aus der Medizin, dass jemand reanimiert wird. Das ist etwas anderes. Das ist keine richtige Totenauferweckung, sondern da war noch gute Zeit, dass das möglich war, jemanden noch einmal zu reanimieren. Und das ist natürlich toll, dass es sowas gibt. Und ich habe mir das auch gemerkt, wie das mit der Herzdruckmassage ist und dass das ganz gut läuft nach diesem Bee Gees-Song Staying Alive. Vielleicht kennt ihr das, ne? Das soll man nach diesem Rhythmus machen und man soll einfach weitermachen. Ist gut, wenn man sowas weiß. Aber ja, es ist gut, wenn Leben so gerettet werden kann, wenn Menschen reanimiert werden. Auf der anderen Seite denkt man manchmal auch, vielleicht war das jetzt gar nicht so gut, wenn ja Menschen vielleicht doch nicht mehr zu Bewusstsein kommen. Und wir haben das in der eigenen Familie erlebt. Mein Vater wurde reanimiert, ist aber nie wieder zu Bewusstsein gekommen. Und da denkt man manchmal, naja, vielleicht war es jetzt gar nicht so gut. Ich kenne das, wie gesagt, aus der eigenen Familie. Aber wir erleben das wenig, dass jemand tatsächlich von den Toten zurückkommt. Und ich habe das mal auch so allein schon bei meinem Rechtschreibprogramm mal so gesehen, wenn ich das Wort Totenauferweckung eingegeben habe beim Predigtschreiben, hat mir das meistens rot unterstrichen. Ich musste das Wort also selber dazufügen. Das ist anscheinend nicht mal im Erfahrungshorizont des Duden irgendwann mal gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist das damit drin. Aber es kommt auch in der Bibel nicht häufig vor. Und wenn, dann sind das sehr starke Texte. Vielleicht kennt ihr den bekanntesten Text von dem Lazarus, der von den Toten auferweckt worden ist von Jesus. Ein Freund von Jesus, eine befreundete Familie war da. Lazarus war der Bruder von Martha und Maria. Vielleicht habt ihr von denen auch schon mal gehört. Und ja, den hatte Jesus auch gern und er hat ihn auferweckt. Und wie gesagt, das sind sehr besondere Texte und wenn, dann haben sie auch etwas sehr Besonderes zu sagen. Denn ich sage es mal so, dieser Lazarus oder auch dieser Jüngling zu Nein, wie das in unserer Geschichte heißt, ja, die wurden zwar, denen wurde das Leben wieder geschenkt, aber letztendlich mussten sie irgendwann allerhöchster Wahrscheinlichkeit noch einmal sterben. Und ich sage mal gerne, ich möchte gar nicht so gerne mit ihnen tauschen. Also zweimal den Todeskampf erleben, wer möchte das schon? Aber gerade bei dem Lazarus wird es deutlich, was auch in unserem Text deutlich wird, dass es eigentlich eine Demonstration ist. Also Jesus demonstriert hier etwas, und zwar demonstriert er, wer er ist und was er für eine Macht hat und was er für eine Kraft hat, dass er nämlich die Macht hat, vom Tod zum Leben durchzudringen. Es wird an seinem eigenen Leben, Kreuz und Auferstehung deutlich, aber es wird auch deutlich an dem, was er an Menschen tut. Und bei dem Lazarus ist das in besonderer Weise deutlich geworden, weil Jesus nämlich anschließend eine Rede hält und sagt ein relativ bekanntes Wort, das gehört zu den sogenannten Ich-Bin-Worten Jesu, wo Jesus ganz klar nochmal sagt, wer er ist, wozu er gekommen ist. Und nachdem Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt hat, sagt er dieses Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist ein Wort, das ich eigentlich auf fast jeder Beerdigung spreche. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Da geht es gar nicht bei diesen Auferweckungsgeschichten in der Regel um diesen Toten, der wieder aufersteht. Der muss auch irgendwann wieder sterben. Und manchmal ist es vielleicht sogar besser, wenn es nicht so gewesen wäre. An diesen Geschichten wird etwas demonstriert, nämlich wer Jesus ist. Und manchmal bündelt sich das so zusammen in diesen Worten, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und auch in unserem Text wird nochmal deutlich, wozu das Ganze geschieht. Denn wir sehen das gleich nochmal, dieser Text, dieser Trauerzug, der auf diesen Lebenszug trifft, ja letztendlich gewinnt der Lebenszug und es kommt zu Lob und Anbetung bei allen, die da beteiligt sind. Also das Leben gewinnt am Ende, auch bei diesen zwei Demonstrationen, die da aufeinandertreffen. Und so denke ich eben auch in unserer Geschichte geht es hier gar nicht so sehr um den Toten, obwohl der Tod hier wirklich, wenn wir das mal so ernst nehmen, auch in seiner ganzen Schwere hier hereinbricht. Das ist hier kein alter Mann, der stirbt. Das ist auch schlimm, wenn alte Menschen sterben. Und das hinterlässt auch eine Lücke, wenn man mit Menschen ein langes Leben schon zusammen gelebt hat. Sondern hier ist es ein junger Mann. Das ist erstmal schon mal schlimm genug, ein junger Mensch. Und es ist hier zudem noch der einzige Sohn einer Witwe. Also sie hat schon keinen Mann mehr. Und hier zeigt der Tod seine ganze Brutalität, seine ganze Macht und seine ganze Härte. Hier heißt es, die ganze Stadt war davon ergriffen. Also sie sind alle mitgezogen. Es gibt so tragische Geschichten, wo ganz viele Menschen zusammenkommen und Anteil nehmen. Und das ist toll und gut, dass es das gibt. Und hier, man hat diese Not wahrgenommen. Es ist der einzige Sohn auch noch einer Witwe gewesen. Sie hat ihren Mann verloren und auch noch ihr einziges Kind. Und Jesus selbst, er nimmt das wahr. Und so wie ich hier glaube, dass es gar nicht so sehr um den jungen Mann geht, der wieder zum Leben kommt, geht es hier in der Geschichte eher um die Frau, um das, was Jesus hier sieht und was er ihr tut. Und es geht natürlich um Jesus selbst, dass er zeigt, was er, wer er ist. Ich habe noch drei kurze Gedanken dazu. Ihr müsst jetzt mir heute folgen. Ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich sehe eine große Aufmerksamkeit hier. Ihr seid nicht abgelenkt von irgendwelchen Präsentationen und bunten Bildern, obwohl ich was Schönes rausgesucht habe. Aber ich habe noch mal drei kurze Gedanken dazu. Der erste, Jesus sieht das Leid. Es heißt hier in Vers, vermutlich habe ich ihm die falsche geschickt. Ich wollte das mal Sören schon mal aus entschuldigen. Ne? Ich habe der bestimmt, habe ich das falsch kopiert oder so. Egal. Der erste Gedanke hier nochmal dazu, Jesus sieht das Leid. In Vers 13, wenn ihr eine Bibel habt, manche haben das ja, heißt es, als Jesus sie sah, war er tief von ihrem Leid bewegt. Als Jesus sie sah, die Frau, die steht hier erstmal im Mittelpunkt. Sie hat das größte Leid im Moment. Jesus sieht das Leid dieser Frau. Denn wir müssen uns das mal so vor Augen führen. Durch den Tod ihres Mannes und dann noch den Tod ihres einzigen Sohnes ist im Grunde, war das fast ihr eigenes Todesurteil. Sie hatte keine Versorgung mehr. Es gab da keine Witwenrente oder Dinge, die wir heute haben, wo wir gut versorgt sind. Es gab keine Altersversorgung. Das war also eine echte Katastrophe damals. Wir lesen später in der Apostelgeschichte, so als sich die ersten Gemeinden so formierten, dass man sich überlegt hat, Mensch, was machen wir eigentlich mit den Witwen? Man hat das damals schon gesehen, dass das eine große Not war. Es gab da keine Versorgung und irgendwie muss die Gemeinde jetzt Verantwortung übernehmen für Frauen, deren Männer gestorben sind, erst recht, wenn sie noch alleine sind. Das war eine riesengroße Not. Und damals hat man dann, war das die Geburtsstunde, man würde heute sagen, der Diakonie, das steht sogar wörtlich da. Man hat 7 Armenpfleger, 7 Diakone gewählt, die sich dann vor allem eben auch um die Witwen, um die Alten und Waisen und so gekümmert haben. Und ja, es war eine echte Not damals und Jesus sieht diese Not. Und diese Not, die geht eben noch viel tiefer als, ich sag mal, als wenn eine Frau nur im Alter vielleicht ihren Mann verliert. Das ist schlimm genug. Nein, das, was man niemandem wünschen kann, ist, dass Eltern ihr eigenes Kind zu Grabe tragen. Das ist mit einer der schlimmsten Dinge, die es überhaupt gibt. Und ich musste vor 2 Jahren mal so eine Beerdigung machen. Und das ist echt nicht einfach. Das war eine der schwersten Beerdigungen, die ich jemals gemacht habe. Weil ich kannte diesen jungen Mann, der war auf einer Freizeit bei mir. Ich habe vor 2 Jahre davor ihn getraut. Die beiden haben sich auf einer Freizeit kennengelernt und haben sich nach 10 Jahren irgendwann wieder getroffen. Die Freizeit habe ich geleitet mit meinem Freund Fossi, den kennen manche. Und ich habe sie getraut und 2 Jahre später ist der Mann gestorben. Und ich kannte auch die ganze Familie. Und dann haben wir den lieben Hanno zu Grabe getragen. Und das war für mich wirklich richtig heftig. Und das ist etwas, daran kann man sich nicht gewöhnen. Es gibt, vielleicht kennt der eine von euch oder andere von euch den Theologen Michael Herbst, der in Greifswald so Gemeindeaufbau und sowas auch gelehrt hat an der Uni. Der war auch Krankenhausseelsorger auf einer Kinderstation und der hat gesagt, an sowas kann man sich nicht gewöhnen. Und manche Eltern haben gesagt, das ist wie eine Amputation. Und Jesus sieht das hier. Als er sie sah, war er tief bewegt von ihrem Leid, heißt es hier. Es ist ihm nicht egal. Und Jesus, er nimmt hier etwas vorweg, indem er den jungen Mann auferweckt. Er nimmt hier nämlich vorweg, dass das aufhören wird. Es wird aufhören, dass Eltern ihre Kinder zu Grabe tragen. Das wird aufhören. Das ist eine Verheißung, die Jesus gegeben hat, die auch Gott schon in der Bibel gegeben hat. Ich habe einen ganz wunderschönen Text gefunden im Alten Testament aus dem Propheten Jesaja, wo das schon prophezeit wird. Aber ihr werdet vielleicht merken, es ist noch ein bisschen anders als das, was Jesus gebracht hat. In Jesaja 65 heißt es, Vers 20, wer das mitlesen möchte, Weinen und Klagen werden verstummen, dann wird kein Säugling nur wenige Tage leben und alte Menschen sterben erst nach einem erfüllten Leben. Wer mit 100 Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert. Ist das nicht ein toller Text? Aus dem Alten Testament, wer mit 100 Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert. Das Kindersterben wird aufhören. Ich fand den wunderbar, den Text, aber dann habe ich nochmal gelesen, habe gedacht, ja, aber irgendwie, es wird aber noch gestorben. Das ist also irgendwie noch so ein bisschen in dieser Zwischenzeit. Das ist eine Prophezeiung, die 600 Jahre vor Christus getroffen wurde, die Jesaja gesagt hat und sagt, ja, wenn, dann aber erst in hohem Alter, aber immerhin wird er noch gestorben. Also es ist noch nicht das, was Jesus vielleicht schon im Blick hat mit dem ewigen Leben. Das war im Alten Testament manchmal noch gar nicht so präsent. Da galt es, ne, nach einem erfüllten Leben alt und lebenssatt zu sterben. Und ich sag mal, bei uns ist es ja im Grunde auch so, dass man, wenn ich mir überlege, 200 Jahre alt zu werden, in einer Welt, wo noch Leid und Schmerz und Krankheit und Gebrechlichkeit sind, ich glaube, da ist es vielleicht auch manchmal gut, irgendwann sagen zu können, ja, jetzt ist es gut und ich freue mich auf das, was kommt. Jetzt ist noch nicht die Ewigkeit, sondern wir sind noch in dieser Welt. Jesus und auch das Neue Testament malen uns dann eher vor Augen, wie es sein wird. Und Jesus sagt, wer auf seiner Seite ist, wer an ihn glaubt, wer schon hier dieser Botschaft glaubt, dass in ihm tatsächlich auch die Kraft zu einem neuen Leben, die Kraft zur Auferstehung möglich ist und wer glaubt, dass am Kreuz von Golgatha, wie das heißt, also was wir Karfreitag feiern, all das genommen ist, auf seine Schulter genommen wurde, was uns am ewigen Leben hindert, der wird jetzt schon dabei sein. Wisst ihr, nach der Bibel ist ja der Tod nicht einfach nur ein biologisches Ende, sondern wenn wir der Bibel glauben, ist der Tod eine Folge. Und eine Folge davon, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Und Jesus selbst spürt diese Gottverlassenheit, indem er am Kreuz von Golgatha stirbt und sagt, es ist vollbracht. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod ist ja etwas, über das wir nur ungern sprechen. Und manchmal wird das auch gerne abgeschoben, wird an Krankenhäuser delegiert oder ähnliches. Aber letztendlich ist es ja so, es ist das, was auf jeden von uns am Ende wartet. Und die Frage ist, sind wir darauf vorbereitet? Auf das, was kommt? Und wie bereite ich mich darauf vor? Na, wenn es stimmt, was die 66 Autoren der Bibel sagen, wenn es stimmt, was die 500 und mehr Zeugen sagen, die Jesus als Auferstandenen gesehen haben, wenn es stimmt, was Milliarden von Christen sagen, dann müssen wir überlegen, ja, wenn diese Menschen recht haben, ja, bin ich auch dabei, bei diesem Lebensmarsch letztendlich, dieser Marsch, der ins Leben und ins Ewigkeit, in die Ewigkeit führt. Weißt du, was am Ende auf dich zukommt? Bist du dabei bei diesem Lebensmarsch? Und wenn ja, dann ist das auch für jetzt, für das Leben schon ein unglaublicher Trost. Ich habe noch zwei etwas kürzere Gedanken dazu. Ein zweiter daher kommt, Jesus tröstet. Also Jesus sieht das Leid, er war tief bewegt und Jesus tröstet. Und er tröstet die Frau mit einem ganz kurzen Wort. Was sagt er ihr? Weine nicht. Das sagt sich ja manchmal so leicht daher. Also wenn wir jemandem sagen, weine nicht, also ich persönlich finde, in der Trauer passt das nicht. Sondern ich würde sagen, weine ruhig. Manchmal ist das ja schlimm, wenn man gar nicht mehr weinen kann. Und weinen kann ein ganz tolles Ventil sein, oder es ist ein Ventil, auch für unsere Gefühle. Deshalb würde ich immer sagen, wenn du weinen kannst, dann weine, auch in der Trauer. Warum sagt Jesus das hier? Weil er weiß, dass sie gleich keinen Grund mehr hat zu weinen. Weil das Leben siegt bei diesem Aufeinandertreffen von Tod und Leben. Weil das Leben siegt und weil Jesus jetzt ein Wunder tun wird. Sonst bleibt das ein leeres Wort, wenn er einfach nur sagt, weine nicht und der bleibt tot. Es geschieht ja ein Wunder. Deshalb kann Jesus das sagen. Eben weil es keine leere Versprechung ist, sondern weil in Jesus etwas Neues anbricht. Die neue Welt, das Reich Gottes, wie das in der Bibel genannt wird, das schon jetzt anbricht und wo etwas von der Ewigkeit deutlich wird. Wir haben eben den Text aus der Offenbarung gelesen dazu, wo es heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das übertrifft diese Verheißung aus dem Buch Jesaja. Ihr merkt, das hier wird nicht mehr gestorben. Siehe, ich mache alles neu. Und Gott, ich stelle mir ihn immer vor, wie der mit dem großen Taschentuch, der abwischen wird alle Tränen, all das, was wir auch an Leid erfahren haben. Gott tröstet und Gott hilft. Und das ist ein letzter kurzer Gedanke. Jesus hilft. Jesus sieht das Leid, Jesus tröstet und Jesus hilft. In Vers 16 heißt es, alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber begriffen sie und lobten Gott und sagten, Gott hat uns einen mächtigen Propheten geschickt, er hilft seinem Volk. Jesus hilft. Er hilft hier dem Jungen. Er schenkt ihm neue Lebenszeit, noch etwas, ein längeres Leben. Vielleicht mal eine kleine Nebenbemerkung. Wodurch erweckt Jesus diesen Menschen vom Tod? Hier heißt es, er berührte die Bahre. Und jetzt muss man sich mal überlegen, damals im Judentum war man für 7 Tage als unrein erklärt, wenn man einen Toten berührte. Man hatte so die Vorstellung, man kann sich überall irgendwie verunreinigen und deshalb gab es Waschungen und verschiedene andere Zeiten der Quarantäne. Man war für 7 Tage in Quarantäne, wenn man einen Toten berührt hat. Für 7 Tage unrein. Die Vorstellung war nämlich, wenn unrein auf rein trifft, dann gewinnt immer unrein. Jetzt ist es anders. Bei diesem Marsch für das Leben, der auf diesen Todesmarsch trifft, gewinnt das Leben. Und das ist eine Demonstration. Das ist eine Demonstration für das Leben und dafür, dass wir Gewissheit haben können, wir dürfen auch durchdringen zum ewigen Leben. Jesus verhilft zu mehr Lebenszeit hier diesem Jüngling. Er verhilft der Witwe zu neuem Leben. Sie war auch fast für tot erklärt. Und interessant ist es, wie letztendlich Leben in die ganze Gesellschaft kommt. Das heißt nachher einmütig, alle lobten Gott. Also der Trauermarsch und der Jesusmarsch. Alle lobten Gott. Das ist letztendlich das Ziel. Und wenn wir nochmal gucken, wie hat Jesus hier die Menschen getröstet? Das waren eigentlich ja nur so ganz kurze Worte. Aber vielleicht können wir die für uns heute auch nochmal mitnehmen. Was sagte der Witwe? 2 Worte, weine nicht. Was sagt er dem Toten? Auch so ein Befehl, steh auf. Ja, erstmal etwas ungewöhnlich, aber weil Jesus die Kraft hat und weil Jesus der ist, der vom Tod zum Leben erwecken kann, kann er dieser Frau sagen, weine nicht, weil das wird aufhören, bei ihr schon in kürzester Zeit, bei uns vielleicht spätestens in der Ewigkeit, was wir eben gelesen haben in der Offenbarung, da wird es aufhören, da wird alles Leid vorbei sein. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach ja, und steh auf war das andere. Ist ja auch erstmal so für uns eine Unmöglichkeit, einem Toten zu sagen, steh auf. Aber auch hier geht das nur, weil Jesus die Kraft hat, weil Jesus das sagt und weil seine Worte schöpferische Worte sind. Trauere nicht, weine nicht und steh auf. Vielleicht können das für uns auch ermutigende Worte sein, wenn wir wissen, wer Jesus ist. Und vielleicht ist das auch dein Thema, dass du sagst, ja, ich spüre mich gar nicht mehr so am Leben, ich fühle mich traurig. Dann sagt Jesus dir heute, weine nicht. Aber das ist kein leeres Wort oder leeres Versprechen, sondern er kann das sagen, weil er der Tröster ist. Und vielleicht fühlst du dich schwach, dass du keine Energie mehr hast manchmal. Ich kenne das auch. Und Jesus sagt, steh auf. Es muss jetzt kein Krampf sein, ne? Sondern weil, indem Jesus das sagt, geschieht es ja schon hier an dieser Stelle. Er muss sich nicht selber bemühen und hochrappeln, sondern hier heißt es einfach, er schlug die Augen auf und fing an zu reden. Ich hätte mal gerne gewusst, was er jetzt gesagt hätte. Wahrscheinlich hat er auch Gott gelobt am Ende. Und das ist etwas, was hier dann am Ende steht. Und das ist etwas, wo er uns auch so ermutigt. Verlass den Trauerzug, weine nicht, spring auf den Zug des Lebens. Steh auf. Amen. Ich sehe das Kreuz und wir werden auferstehen. Ich weiß nicht, wer dieses Lied kennt. Ich habe das rausgesucht, weil ich das kenne. Und finde es toll, dass So Jung und Hikong das eingeübt haben. Wer das kennt, darf gerne mitsingen. Ansonsten nehmt es einfach als ein Vortragslied und nehmt den Text in euch auf. Ich sehe das Kreuz mit der Hoffnung, wir werden auferstehen.